Cannabis ist eine jahrhundertalte, sehr bekannte Heilpflanze, die aus meiner Sicht aus verschiedenen Gründen leider zu Unrecht mit einem sehr negativen Stigma besetzt war, beziehungsweise heute auch noch ist.
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde, mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends. Unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MGO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Cannabis, Rauschgift oder medizinisches Wundermittel? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Jasmin Niedersten-Schee, Fachredakteurin des Magazins Komet. Mein Gast ist heute Dr. Yvonne Wagner, Expertin für medizinisches Cannabis. Gemeinsam sprechen wir über Anwendungsgebiete, Mythen und Wirkungsweisen von Medizinalcannabis. Liebe Frau Wagner, herzlich willkommen beim Podcast Naturheilkunde Kompakt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns hier zu Gast sind.
Hallo und auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung zu dem, wie ich finde, wirklich sehr spannenden Thema.
Genau, Sie sprechen es gerade an. Heute soll es ums Thema Cannabis als Medizin gehen. Da gibt es wirklich einiges zu besprechen. Aber bevor wir das tun, wäre es super, wenn unsere Hörerinnen und Hörer Sie ein bisschen näher kennenlernen. Wer sind Sie denn und was machen Sie beruflich?
Ja, ich bin von Haus aus Naturwissenschaftlerin und habe vor vielen Jahren mal meine Doktorarbeit in medizinischer Chemie gemacht. Seitdem habe ich, und das sind jetzt circa 20 Jahre schon, in der medizinisch-pharmazeutischen Forschung beziehungsweise in der Pharmaindustrie gearbeitet. Ich habe hier einen großen Fokus immer gehabt auf den Bereich auch chronische Schmerzen und Opioidtherapie und insbesondere in den letzten 5 Jahren dann auch im Bereich Medizinalcannabis. Ich habe hier ein Medical-Team geleitet. Hier haben wir uns intensiv um das Thema Aufklärung, Schulung und Kommunikation für Fachpersonal beschäftigt, aber auch vor allem um die Generierung von neuer Evidenz, neuen Studien und die Entwicklung von neuen Arzneimitteln. Genau, und mittlerweile bin ich halt selbstständige wissenschaftliche Beraterin und tatsächlich auch selber Heilpraktikerin.
Jetzt kommt eine kurze Werbung. Heute haben wir ganz besondere News für alle Heilpraktiker unter euch. Naturtreu, der Hersteller von hochwertigen pflanzlichen Nährstoffkomplexen, hat ein einzigartiges Programm für Heilpraktiker gestartet. Dieses bietet viele attraktive Vorteile. Neben exklusiven Sonderkonditionen und einem persönlichen Startguthaben erhalten Heilpraktiker ganze 15% Provision auf jeden Kauf, den Kunden mit ihrem Rabattcode tätigen. Ganz ohne Bedingungen und die Abwicklung ist schnell und einfach. Ausführliche Infos und den Link zur Anmeldung findet ihr auf naturtreu.de/Heilpraktiker und in den Shownotes der Folge. Es geht weiter mit dem Interview.
Was ist es denn, was Sie am Thema Cannabis so fasziniert? Also wieso ist es dann letztendlich dieses Thema geworden, wo Sie ja dran hängen geblieben sind?
Ja, ist eine spannende Frage, dass ich zu Cannabis gekommen bin als beruflich-medizinisches Thema, war tatsächlich einfach Zufall. Ich wurde von einem ehemaligen Kollegen angesprochen, ob ich nicht die Leitung von einem Medical Team übernehmen möchte. Und das war damals noch ein ganz junges Pharmaunternehmen und ein ganz junges Team. Und dann hat mich diese ganze Thematik sofort angesprochen und auch inspiriert. Und ja, wenn man mal auf Cannabis guckt, das ist eine jahrhundertalte und sehr bekannte Heilpflanze und die aus meiner Sicht aus verschiedenen Gründen leider zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist und bisweilen leider auch mit einem sehr negativen Stigma besetzt war, beziehungsweise heute auch noch ist. Und dadurch wurde auch die medizinische Forschung massiv vernachlässigt, sodass wir heute einfach immer noch viel zu wenig über diese komplexen Inhaltsstoffe, die Wirkmechanismen, aber auch die therapeutischen Möglichkeiten wissen. Ja, man kann sich das so vorstellen, als ob wir so medizinisches Neuland betreten und wir sind hier so Pioniere und müssen erst die Geheimnisse dieser Heilpflanze noch genau erkunden, um dieses ganze Potenzial der Pflanze medizinisch nutzen zu können. Und das finde ich unglaublich spannend. Wann hat man denn heutzutage nochmal die Möglichkeit, hier Pionier zu sein?
Auf jeden Fall. Sie haben es schon gerade angesprochen. Also Cannabis ist natürlich relativ häufig noch negativ belegt bei uns. Jetzt war es aber dieses Jahr schon häufiger Thema. Denn im April hatten wir die Legalisierung mit gewissen Einschränkungen natürlich auch. Aber schon davor wurde ja Cannabis eigentlich seit Jahren in Deutschland als verschreibungspflichtiges Arzneimittel eingesetzt. Deswegen wäre jetzt meine Frage, welche Hauptanwendungsgebiete gibt es denn da oder gab es schon in den vorherigen Jahren?
Ja, genau. Also bis heute gibt es tatsächlich nur wenige cannabisbasierte Fertigarzneimittel und die sind tatsächlich für eine sehr spezifische, enge Indikationsgruppe zugelassen. Das sind zum Beispiel Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie, Spastiken bei Multiple Sklerose oder auch eine spezifische Form von Epilepsie bei Kindern. Der Großteil liegt aktuell tatsächlich im Bereich von Rezepturarzneimitteln und hier überwiegend in Form von Blüten, die zur Inhalation gedacht sind oder Extrakte, die in der Regel oral aufgenommen werden. Und hier gibt es tatsächlich bis heute keine klassischen offiziell zugelassenen Indikationen, wie man das von Fertigarzneimitteln kennt. Das basiert alles eher auf Erfahrungen und ersten Studienergebnissen. Und das hat sich so eine Art etablierte Anwendungsgebiete entwickelt. Und hierzu zählen dann insbesondere die Behandlung von starken chronischen Schmerzen, insbesondere neuropathische Schmerzen oder auch Tumorschmerzen. Auch hier natürlich die Spastiken von der MS, also Multiple Sklerose, insbesondere aber auch dieses ganze Thema Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme und Kachexie, also diese Auszehrung von schwer erkrankten Patienten, wie zum Beispiel HIV oder Krebs. Und darüber hinaus wird Medizinalcannabis zuletzt aber auch verstärkt in den Bereichen mit chronisch entzündlichen Komponenten eingesetzt. Hier kann man zum Beispiel das Morbus Crohn oder die rheumatoide Arthritis nennen. Und dann ein völlig anderer Bereich der psychiatrischen Erkrankungen. Und hier kann man zum Beispiel gehäuft auch mittlerweile Einsatzgebiete für ADHS-Patienten, Tourette oder auch Angststörungen, Depressionen sehen.
Also ich sehe schon, es gibt dann doch viele mögliche Anwendungsbereiche. Sie haben ja jetzt viele schon angesprochen. Kann man denn da überhaupt eine Antwort drauf geben, warum Cannabis bei diesen Erkrankungen wirksam ist oder ist es überall unterschiedlich?
Es ist eine schwierige Frage, weil es ist natürlich ein sehr komplexes Zusammenspiel aller Inhaltsstoffe, die im Medizinalcannabis drin sind oder in der Cannabispflanze. Hauptsächlich ist es natürlich zurückzuführen auf das THC und das CBD. Das sind die beiden Hauptwirkstoffe. Und die haben natürlich ganz eigene, unterschiedliche Wirkungen im Körper, die zum Teil sehr unterschiedlich sind, sich auf der anderen Seite aber auch sehr schön ergänzen.
Wenn man jetzt über Cannabis spricht, dann kommt man oder stößt man häufig auch auf das sogenannte Endocannabinoid-System. Vielleicht können Sie uns das mal kurz erklären. Also wie wirkt denn Cannabis überhaupt im menschlichen Körper, insbesondere auf das Endocannabinoid-System?
Genau, also wie Sie sagen, die Wirkstoffe von Cannabis, das sind die sogenannten Cannabinoide, die haben ihren Ansatzpunkt in unserem körpereigenen Endocannabinoid-System. Und jetzt für die Vereinfachung, das wird auch häufig als ECS abgekürzt. Und dieses ECS ist Teil von unserem Nervensystem und reguliert hier über körpereigene, sogenannte Endocannabinoide, über verschiedene Rezeptoren, diverse sehr komplexe Signalwege. Und das hat in der Folge, dadurch, dass die Rezeptoren im ZNS, aber auch im ganzen Körper peripher verteilt vorliegen, die Wirkung, dass das ECS entweder mit den körpereigenen Cannabinoiden, also den Endocannabinoiden, oder aber mit den Cannabinoiden als Medikament einen modulierenden Einfluss auf die anderen Botenstoffe, also auf die anderen Neurotransmitter, wie zum Beispiel Dopamin, Glutamat, Serotonin oder auch GABA. Und wenn man sich das in seiner Komplexität anguckt, dann versteht man auch, warum das Medizinalcannabis oder die einzelnen Wirkstoffe hier solche verschiedenen, sehr unterschiedlichen und komplexen Wirkungen verursachen können.
Sie hatten auch gerade schon mal angesprochen, es gibt die bekannten Wirkstoffe von Cannabisprodukten THC und CBD. Soviel ich weiß, gibt es auch noch andere, aber das sind so die zwei bekannten. Wie unterscheiden sich denn diese Wirkstoffe in Bezug auf ihre medizinische Anwendung?
THC und CBD sind genau, wie Sie sagten, so die beiden Hauptwirkstoffe. Es gibt noch andere Klassen, Terpene sind noch ganz wichtig und noch andere verschiedene Substanzen. Aber um nochmal auf das THC und das CBD zu kommen, so der wichtigste relevante Unterschied, der für den Praxisalltag relevant ist, ist sicherlich, dass nur das THC im Gegensatz zu dem CBD psychoaktiv ist. Das heißt, dass das CBD alleine nicht berauschend ist und es wirkt so ein bisschen ausgleichend in Kombination auf das THC. Beide Substanzen haben tatsächlich eine schmerzlindernde Wirkung, wobei das THC hier aber die Hauptkomponente für die Schmerzlinderung darstellt. Das CBD hat aber über einen völlig anderen Mechanismus im Körper auch eine ergänzende schmerzlindernde Wirkung, die in der Kombination sehr schön auch synergistisch genutzt wird. Wenn man dann weiterguckt, ist THC maßgeblich für diese muskelentspannende, appetitanregende, schlaffördernde oder auch übelkeitreduzierende Wirkung verantwortlich und das CBD vor allem für entzündungshemmende, neuroprotektive, entkrampfende oder auch angstlösende Wirkung.
Gerade CBD-Produkte sind ja die, die man schon länger jetzt auch ganz frei im Internet kaufen konnte. Jetzt ist aber so, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, jedes CBD-Produkt oder die meisten CBD-Produkte haben hier schon einen gewissen Anteil von THC oder der muss nur unter einer bestimmten Grenze liegen.
Das ist tatsächlich ein spannendes Thema, über das ich immer wieder stolpe und auch hier viel Aufklärungsarbeit leisten muss. Also es ist so, dass medizinische Zwecke CBD-Präparate genauso rezeptpflichtig sind wie auch die anderen Präparate. Das ist in Deutschland ein sehr kompliziertes Rechtskonstrukt und es gibt, genau wie Sie sagen, auf dem Markt diverse CBD-Produkte, aber für medizinische Zwecke ist im Grunde eigentlich wirklich nur das rezeptpflichtige CBD-Präparat erlaubt, was dann in der Apotheke auch mit den höchsten Qualitätsstandards herausgegeben wird. Da kann man sich dann sicher sein, dass wirklich auch nur der Gehalt an CBD und THC drin ist, wie er draufsteht. Also hier sollte der THC-Gehalt wirklich minimal sein. Da kann man sich dran drauf verlassen. Bei den Produkten, die auf dem Markt verfügbar sind, ist es leider immer so ein bisschen fraglich. Also da kann der THC-Gehalt teilweise deutlich zu hoch liegen, also dass hier dann doch auch so eine berauschende Komponente zum Trage kommt. Das heißt, die Qualitätsstandards sind einfach nicht so hoch. Und jetzt abseits von einem Lifestyle oder vielleicht auch kosmetischen Anwendungsbereich kann ich daher bei CBD-Produkten für den medizinischen Zweck wirklich nur auf rezeptpflichtige Apothekenpräparate hinweisen, die dann wirklich genau das drin haben, was auch draufsteht.
Ja, das ist doch eine gute Empfehlung dann. Gerade beim Thema Cannabis sind natürlich Nebenwirkungen ein großes Thema. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen sagen, die Nebenwirkungen sind ernster, als man vielleicht denkt. Andere wiederum, dass die Nebenwirkungen zwar da sind, aber die sind eher relativ leicht. Das kommt dann, gehe ich stark davon aus, auch an, ob es jetzt ein THC-Produkt ist oder eher CBD. Aber wie ist so Ihre Meinung dazu? Was sind so bekannte Nebenwirkungen und wie verbreitet sind sie denn?
Ja, also die darf man definitiv nicht vernachlässigen. Es ist ein sehr starkes Medikament. Es ist nicht umsonst sehr lange auch als Droge und Betäubungsmittel klassifiziert gewesen. Und so typische Nebenwirkungen sind vor allem kognitive Beeinträchtigungen, also Müdigkeit, Konzentrations-, Gedächtnisstörungen, Schwindel, Übelkeit, Mundtrockenheit oder auch so gerötete, gereizte Augen, weil einfach der Tränenfluss reduziert ist. Muskelrelaktion ist eine Nebenwirkung oder auch eine gewünschte Wirkung natürlich. Appetitsteigerung. Tachykardie und Hypotonie, aber natürlich auch, und das nutzen ja viele auch im Freizeitbereich, eine Stimmungsänderung. Und hier ist es ganz wichtig, dass diese Nebenwirkungen minimiert werden können und auch stabilisiert werden können, indem der Arzt den Patienten wirklich langsam und schrittweise auf die entsprechend benötigte Dosierung einstellt. Dann ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der Nebenwirkungen schwächer bzw. gar nicht auftritt, beziehungsweise nach dieser sogenannten Eintitrationsphase, wenn der Patient da wirklich stabil ist, tatsächlich dann auch verschwinden.
Mit der Legalisierung von Cannabis, ich habe es eingangs schon mal angesprochen, ist das Ganze in Deutschland jetzt nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft. Was ändert sich denn dadurch jetzt für Behandler und Patienten?
Also im Prinzip kommt es zu einer Vereinfachung für alle Beteiligten. Gerade bei Betäubungsmitteln, das ist so, die höchste Sicherheitsstufe, der höchste Standard ist ein unglaublich hoher Dokumentationsaufwand, Logistikaufwand mit diesem Betäubungsmittel verbunden. Der fällt nun für alle Beteiligten weg. Und das vereinfacht natürlich die Arbeit für den Arzt und den Apotheker. Und gleichzeitig werden dadurch aber auch bei manchen Ärzten so diese Hürde zur Verschreibung reduziert. Und so nach meiner Erfahrung trauen sich auch mittlerweile wirklich mehr Ärzte an die Therapie heran. Und das kann einfach vielen schwer erkrankten Patienten in Zukunft auch zu einer potenziell verbesserten oder alternativen Therapieoption verhelfen.
Also viele Dinge sind sozusagen schon leichter geworden mit der Legalisierung. Welche Herausforderungen sehen Sie denn trotzdem noch Ihrer Meinung nach bei der Anwendung von Medizinalcannabis in Deutschland und vielleicht auch bei der Erforschung?
Also wie anfangs erwähnt, stehen wir einfach noch ganz am Anfang der Erforschung zu Medizinalcannabis und es besteht einfach unglaublich viel Unwissenheit, Unsicherheit und Missverständnisse. Und es sind einfach genaue Erkenntnisse noch nötig über die Wirkstoffe, die Wirkmechanismen zu den vielzähligen Inhaltsstoffen. Es ist ja ein Pflanzenarzneistoff, also es ist Phytotherapie. Und hier kommen so viele klassische Studienkonzepte, wie man die von anderen Arzneimitteln kennt, einfach an Grenzen und die sind dann oft nicht geeignet oder nur noch bedingt. Und vor allem dann, wenn man halt nicht die isolierten Stoffe, also THC und CBD einzeln, sondern wirklich die ganze Pflanze in ihrer Gesamtheit untersuchen möchte. Das ist so ein komplexes Zusammenspiel, dass das die Arzneimittelforschung und Industrie tatsächlich vor neue Herausforderungen stellt und hier auch wirklich neue innovative Ansätze verlangt. Und ein anderes großes Thema ist tatsächlich einfach auch diese oft, ja, ich sag mal, emotionalisierte und stigmatisierte Diskussion um das Thema. Und es ist unter Umständen zum Teil hier ein wirklich großes Problem. Und auf der einen Seite gibt es die, die Cannabis verteufeln, die anderen verherrlichen. Und dann gibt es wieder andere, die einfach nur gerade Profit aus dem neuen Markt schöpfen wollen. Und dadurch kommt es einfach zu so einer großen Unsicherheit. Und was wir hier brauchen, ist vor allem eine sachliche und evidenzbasierte Diskussion und eine fundierte wissenschaftliche Aufklärung, gerade für Fachpersonal. Ich finde auch einfach mehr Motivation und Mut seitens der Industrie, dass die Erforschung und Entwicklung von neuen und wirksam sicheren Arzneimitteln, die auf Medizinalcannabis basieren, einfach zu investieren.
Sie sagen, die völlig zu Recht meiner Meinung nach, die Debatte ist sehr emotionalisiert in Deutschland. In der Vergangenheit gab es immer viele Ärzte, die das Thema abgelehnt haben, die dazu dann auch veröffentlicht haben. Andererseits sagen Sie, Sie hoffen mit der Legalisierung, tut sich da vielleicht mal was? Wie sehen Sie das dann? Deckt sich das Interesse der Patienten mit der Bereitschaft der Ärzte, Cannabis zu verordnen oder sehen Sie da noch Potenzial nach oben?
Also ich glaube, da ist definitiv auch Potenzial nach oben und im Moment eine Diskrepanz. Das Interesse der Patienten ist steigend und es war gerade nach der Legalisierung gefühlt ein riesiger Hype. Patienten sind heute viel selbstwirksamer und autarker. Im Internet kann man sich über all diese Dinge, über gute Recherchen selbst informieren. Da gibt es viele Ärzte, die das in dem Umfang dann oft nicht so gut können wie die Patienten. Also oft ist jeder Patient besser bewandert als der Arzt. Aber es gibt natürlich viele Fehlinformationen, die dann auch bei Patienten ankommen. Demnach würde ich im Moment sagen, dass es noch viel mehr interessierte Patienten gibt. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht steckt auch oft Neugier dahinter oder vielleicht auch so ein bisschen der Genussaspekt, es mal auszuprobieren. Viele medizinische Patienten, die nun nach der Legalisierung aber auch, finde ich, offener werden, dass hier vielleicht eine neue Option sein könnte und auch mehr Ärzte. Aber so dieser, also es gab so nach der Legalisierung gefühlt so einen ersten Peak, wie so eine Art Hype, dass man wirklich auch mehr Rezepte gesehen hat. Aber zu Recht bleiben viele Ärzte noch kritisch und zurückhaltend. Und hier braucht es einfach noch mehr Zeit, mehr Sicherheit und mehr Aufklärung.
Um nochmal bei dem Thema zu bleiben, was wünschen Sie sich denn für die weitere Entwicklung jetzt nach der Legalisierung, sowohl in Bezug auf die Akzeptanz als auch Erforschung, als auch ja allgemein Verbreitung dieses, wie ich finde, so interessanten und wichtigen Behandlungsansatz bei so vielen verschiedenen Anwendungsgebieten?
Ja, ich habe es eben, glaube ich, schon mal so am Rande so ein bisschen erwähnt. Wir brauchen halt ganz dringend, wir brauchen mehr Evidenz. Wir brauchen mehr Zeit zur Erforschung, Erkenntnisse gewinnen und zu verstehen, welches Potenzial in dieser Pflanze steckt und in den Wirkstoffen. Und dann brauchen wir wirklich eine sachliche, neutrale und faktenbasierte Diskussion um das Thema mit allen Beteiligten, sodass diese Fehlinformationen, diese, ich sage jetzt mal, Extremen von Verherrlichung zu Stigmatisierung und Verteufelung einfach aufhören und man wie bei Arzneistoffen oder neuen Therapieansätzen einfach da objektiver drüber sprechen kann und damit in einem guten Gleichgewicht zwischen Risiken und Wirksamkeit und neuen alternativen Optionen, die es bisher nicht gab, da einen guten neuen Weg zu finden. Und da ist noch einiges zu tun, aber wir haben einen guten Start hingelegt und es bleibt einfach ein unglaublich spannendes, wachsendes Thema. Und ich bin gespannt, wo wir in 10 Jahren stehen werden.
Ja, es bleibt spannend, was so in den nächsten Monaten und Jahren sich tut. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Zum Schluss haben wir immer noch so eine kleine Fragerunde mit 3 kurzen Fragen, die wir allen Interviewpartnern stellen. Das wäre zuerst unsere Kategorie Top und Flop. Was war denn bislang beruflich Ihr größtes Erfolgserlebnis und was Ihre größte Enttäuschung?
Ja, das ist eine interessante Frage. Bei den Tops, Ich glaube, da muss ich zwei nennen. Das war auf der einen Seite tatsächlich, hier war ich im Bereich schon von Medizinalcannabis tätig und hatte hier die Aufgabe, ein komplett neues Arzneimittel zu konzipieren, zu planen und zu patentieren und dieses komplette Entwicklungsprogramm auch den Behörden vorzustellen. Und das war für mich und das ganze Team, was hier mit im Boot war, eine unglaubliche Herausforderung, eine großartige Leistung. Und dass wir das dann noch den Behörden vorgestellt haben und wirklich von allen Seiten sehr positives Feedback erhalten haben. Also das zählt definitiv zu einem meiner größten Highlights, auf das ich sehr stolz bin mit dem Team. Das andere ist so mein Herzblutthema, dass ich jetzt auch als Heilpraktikerin tätig bin. Also diese bestandene Prüfung und der Start in die Therapie von Patienten, einfach weil ich da eine unglaublich große, ja, eine Dankbarkeit, aber auch eine Demut und einen Respekt vor dieser Verantwortung gegenüber meinen Patienten habe. Genau, das wären so die zwei. Ja, und bei Flops, also ich glaube, mit Niederlagen oder Fehlern muss man einfach immer leben und das gehört dazu, daraus lernt man. Deswegen so ein wirklich spezifisches Ereignis. Das ist jetzt vielleicht eine langweilige Antwort, aber könnte ich Ihnen, glaube ich, gar nicht geben gerade.
Auch das ist eine Antwort. Also Sie müssen keine Enttäuschung extra finden. Wir haben ja in dem Gespräch schon so ein paar Mythen angerissen, die sich rund um Cannabis da immer drehen. Aber vielleicht nochmal Mythos Cannabis. Welche Falschinformationen wollten Sie denn immer mal klarstellen? Vielleicht gibt es ja irgendwas, auf das Sie noch einmal jetzt an dieser Stelle eingehen möchten, was Ihnen besonders wichtig ist in diesem Kontext.
Ja, puh, also da ich ja tatsächlich, ne, ständig auch in Beratung und Schulungen bin, habe ich dann natürlich täglich die Gelegenheit, die Missverständnisse oder Fehlinformationen klarzustellen. Aber ansonsten vielleicht einfach wirklich diese Extreme. Also Medizinalcannabis ist nicht der böse Teufel, aber es ist auch nicht die Wunderdroge oder die Wunderarznei, sondern es liegt ganz viel dazwischen und das ist ein Gleichgewicht von Wirkungen und Nebenwirkungen. Und da muss man sich gut mit auskennen und dann kann es ganz viel Positives bringen. Aber es gehört einfach in die Hände von erfahrenen Therapeuten. Und ja, das ist vielleicht nochmal so mein Schlusssatz zu dem Thema.
Und das ist ein guter Schlusssatz. Und unsere letzte Frage wäre dann immer noch, was ist denn Ihr Geheimtipp für ein gesundes Leben?
Gutes, gesundes Essen mit Genuss. Und tatsächlich viel Humor und Lachen, würde ich sagen. Dann ist alles ein bisschen leichter und es stärkt auch den ganzen Körper und Geist.
Ja, das klingt doch super und ist eigentlich so einfach. Ja, dann vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich freue mich, dass Sie heute hier waren und dass wir über das Thema Medizinalcannabis sprechen konnten und hoffentlich viele Leute jetzt angeregt haben, mehr zu recherchieren, mehr einzusteigen in das Thema. Denn es ist wirklich eine ganz spannende Sache und da wird sich noch viel tun in der Zukunft.
Ja, vielen Dank, dass ich heute gelegen hatte und eingeladen war.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Informationen zu unserer Expertin, ihren Büchern und Ausbildungsangeboten findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.